Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, warum macht es Sinn, dass wir den Israel-Sonntag feiern, dass wir daran denken, dass Israel vor uns war und ist? Ganz einfach gesagt, damit wir wissen, wer wir sind. Die Christen, wir kommen ganz aus der Geschichte Gottes mit Israel. Aber wir gehören nicht immer schon von Anfang an dazu. Das gilt es zu wissen und zu lernen. In einer Zeit, wo, das wissen wir, auch in unserem Land antisemitische Handlungen und sogar Straftaten zunehmen. Und mit einer eigenen Geschichte, wo im Namen des Christentums immer wieder Juden diskriminiert, verfolgt und sogar getötet wurden. Aber dieser Tag macht uns deutlich, jeder christlich begründete Antisemitismus ist einfach nur dumm. Denn wenn wir Christen uns gegen das Volk Gottes stellen, legen wir die Axt an den eigenen Stamm, aus dem wir selbst erwachsen sind. Unser Predigttext heute erinnert uns daran, wo wir herkommen. Und darin steht ganz viel gesagt, was wesenhaft für das Volk Israel gilt und bis heute für uns gilt, die wir dazugekommen sind. Der Predigttext steht im 5. Buch Mose. Und das 5. Buch Mose ist gestaltet wie eine Rede von Mose an das Volk, kurz bevor das Volk Israel in das gelobte Land einzieht. Und Mose erinnert sie daran, vergesst nicht, wer ihr seid. Ich lese diesen Text, 5. Mose 4, so rum, die Verse 5 bis 20, aber leicht gekürzt. Ich habe inhaltlich nichts weggelassen, es ist nur ein sehr langer Text und manche Wiederholungen sind drin. Alles Wesentliche hört ihr jetzt. Hier heißt es, Mose redet, wie gesagt, mit dem Volk. Vergesst nicht, ich habe euch die Gesetze und Bestimmungen gelehrt, wie es mir der Herr, mein Gott, befohlen hat. Handelt danach in dem Land, in das ihr kommt. Ihr sollt es in Besitz nehmen. Befolgt die Gebote und handelt danach. Denn darin liegt eure Weisheit und euer Verstand, was den anderen Völkern auffallen wird. Sie werden von allen diesen Gesetzen hören und dann über euch sagen, wie weise und vernünftig ist doch dieses große Volk. Urteilt selbst. Welches Volk ist ein so großes Volk und hat Götter, die ihm so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott? Wir beten zu ihm und er hört uns. Welches andere große Volk hat Gesetze und Bestimmungen, die so gerecht sind wie unsere? Nur wir haben diese ganze Weisung, die ich euch heute verkünde. Passt auf, Israel, und achte gut auf dein Leben. Vergiss die Ereignisse ja nicht, die du mit eigenen Augen gesehen hast. Behalte sie ganz fest in deinem Herzen, dein ganzes Leben lang. Erzähl deinen Kindern und deinen Enkeln davon. Passt gut auf, achtet auf euer Leben. Denn ihr habt keine Gestalt gesehen, als der Herr, euer Gott, zu euch sprach. Am Horeb sprach er mitten aus dem Feuer. Es wäre verhängnisvoll, wenn ihr euch ein Bild von Gott macht. Macht euch keine Nachbildung, keine männliche oder weibliche Götterfigur. Und lass dich auch sonst nicht verführen. Du richtest die Augen gen Himmel und siehst Sonne, Mond und Sterne. Du siehst das ganze Heer des Himmels. Dann bete sie nicht an und verehre sie niemals. Aber der Herr hat euch genommen und aus Ägypten herausgeführt. Dieses Land wirkte auf euch wie ein Schmelzofen. So wurdet ihr Gottes eigenes Volk, sein Eigentum. Das seid ihr auch heute noch. Wer ist Israel? Wer sind wir? Die erste Antwort darauf heute ist: Israel hat einen nahen Gott. Welches Volk hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott? Wir beten zu ihm und er hört uns. Da ist eine besondere Verbindung. Da ist die Gottheit nicht einfach nur ein höchstes Prinzip. Da geht es nicht einfach darum, irgendwelche namenlosen Kräfte möglichst gnädig und milde zu stimmen, damit die Ernte einigermaßen gut wird. Der Gott Israels ist seinem Volk nahe. Und da gibt es Reden und Hören, gelebte Beziehung. Er ist ein echtes Gegenüber mitten in seinem Volk. Davon erzählt immer wieder die ganze Geschichte Israels. Und das ist durchaus anders, als es in den anderen Religionen und Völkern und Stämmen des alten Orients war. Dieser Gott, der handelt und eingreift, mit dem man reden kann, auf den man hören kann, der aber auch zuhört. Das ist etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Und wir leben davon. Als die Jünger fragen, wie sollen wir denn mit Gott in Kontakt kommen, sagt er: Nennt ihn euren Vater. So nah ist Gott. Wer ist Israel? Und wer sind wir? In diesen Worten von Mose an sein Volk wird eines ja ganz deutlich. Es gibt ein paar zentrale Begriffe, die ganz eng miteinander verwoben sind. Ich habe das erwähnt, die besondere Beziehung zu Gott in der Mitte des Volkes. Aber dann ist da das Volk, das Land und das Gesetz. Und das gehört alles drei zusammen. Was heißt das damals und heute? Wenn wir von dem Gott der Bibel reden, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Vater Jesu Christi und unserem himmlischen Vater, dann reden wir von einem Gott, dem es nicht nur um individuelle Religiosität geht. Nicht einfach nur einem Gegenüber für unsere spirituellen Bedürfnisse. Wir haben bestimmte Fragen in unserem Leben, und damit wenden wir uns dann an eine größere Instanz. Es geht um viel mehr. Und das macht die Geschichte Israels uns deutlich. Es geht darum, dass Gott durch ein konkretes Volk in einem konkreten Land mit Hilfe konkreter Weisungen eine ganz konkrete Gesellschaft bildet und prägt. Merkt ihr, wie das aus irgendwelchen transzendenten Sphären heraus in etwas ganz Anfassbares, Reales, Wirkliches mitten in dieser Welt hineingeholt wird? Darum geht es auch in unserem Glauben. Israel soll ein Beispiel dafür sein, was Gott will und wie Gott sich das Leben vorstellt von uns Menschen auf dieser Erde. Und deswegen geht er diesen ersten Bund mit seinem Volk ein. Also hier ist nicht einfach Religiosität gefragt, sondern das konkrete Gestalten von Leben und Gesellschaft. Und deswegen schärft Mose den Leuten ein, vergesst das nicht und erzählt es euren Kindern. Deswegen die Weisungen, deswegen all die Gesetze und Vorschriften, damit Gestalt gewinnt, was von Gott kommt. Was lernen wir Christen daraus? Wer bin ich? Wer sind wir? Ja, es geht auch um meine ganz persönlichen individuellen Fragen, aber nicht zuallererst, sondern es geht um die Königsherrschaft Gottes. Davon hat Jesus immer geredet. Das Reich Gottes, wie Luther es übersetzt hat, dass Gestalt gewinnt, was Gott will, mitten unter uns. Darum ging es auch Jesus. Und darum geht es für jede und jeden von uns, in unserem Leben, in unserer Zeit, dass wir Menschen werden, die etwas davon verstehen, davon lernen, davon hören, wie Gott ist und deren Leben dann dazu beiträgt, dass es ein Stück wirklicher wird unter uns, die Gerechtigkeit Gottes. Wer ist Israel und wer sind wir? Es geht um das Konkretwerden der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Was meinen wir, wenn wir von Gottes Gerechtigkeit sprechen? Da gibt es jetzt vieles zu sagen. Ich will nur drei grundlegende Wesenszüge von Gottes Gerechtigkeit nennen. Der erste ist Freiheit. So beginnt die Geschichte Gottes mit seinem Volk, dass er sie aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft in Ägypten herausführt in die Freiheit. Er sagt, ich sehe dein Elend, ich sehe die Enge in deinem Leben, ich sehe das, dass du nicht dein Leben gestalten kannst, wie du es eigentlich ersehnst. Ich sehe dein Gefangensein und ich hole dich da raus. Diese Freiheit ist darin begründet, und auch das wird Israel immer wieder eingeschärft, dass nur Gott sein oberster Herr und König sein soll. Und so ist im Gesetz Israels verankert, dass alle Könige unter dem Gesetz Gottes stehen. Auch das eine Besonderheit in Israel im alten Orient. So ist im Gesetz Gottes verankert, dass Sklaven, also Leibeigene, die es damals auf der ganzen Welt wie selbstverständlich gab, nach spätestens 7 Jahren freigelassen werden müssen, damit sie ihr eigenes Leben gestalten und die Freiheit gewinnen können. Freiheit ist ein Grundzug des Reiches Gottes. Und so sagt Jesus, wenn ihr euch fragt in all euren Sorgen und Ängsten des Lebens, was ist wichtig, trachtet zuerst nach Gottes Königsherrschaft und nach seiner Gerechtigkeit. Dann bekommt ihr alles andere dazu. Sorgt euch nicht. Freiheit. Der zweite Wesenszug der Gerechtigkeit, den ich benennen möchte ganz kurz, ist Gottes Barmherzigkeit. Der Schutz der Schwachen und der Fremden ist verankert im Gesetz Israels, das Mose seinem Volk einschärft. Dass etwa ein Tagelöhner im alten Orient, in der Antike, sein Gehalt noch am selben Tag ausbezahlt bekommen soll, damit er sich etwas zu essen kaufen kann und leben kann, ist durchaus besonders damals. Dass man von den Armen das Lebensnotwendige wie Mahlzeit, Kleidung, Dach über dem Kopf nicht pfänden darf, ist etwas Revolutionäres in damaligen Gesellschaften. Dass der Fremde, der im Volk Israel lebt, die gleichen Rechte hat wie das Volk selbst, ist revolutionär. Aber es spiegelt die Gerechtigkeit Gottes und seine Barmherzigkeit wider. Dass Rechtsstaat und Sozialstaat untrennbar zusammengehören. Und liebe Gemeinde, darauf ist unsere Verfassung gegründet, hat hier seinen Ursprung. Darin, dass Gottes Gerechtigkeit den Wesenszug der Barmherzigkeit trägt. Und Jesus hat nichts anderes gesagt. Wie ist er den Armen, den Ausgegrenzten, den Entrechteten begegnet? Offen, sie aufnehmend in die Gemeinschaft und ihnen das gebend, was sie brauchen. Der dritte Zug der Gerechtigkeit Gottes ist auch ein besonderer, nämlich das Gesetz, das dem Volk Israel gegeben ist, ist begleitet durch das Amt der Propheten. Beides gehört zusammen. Und so kann die hebräische Bibel, auch die Heilige Schrift der ersten Christen zusammengefasst werden mit den Begriffen das Gesetz und die Propheten. Und wir wissen, dass der erste Bund, das sogenannte Alte Testament, besteht aus den Schriften wie den Psalmen und so weiter, das sind Gebete, den fünf Büchern Mose, das ist das Gesetz, und den Propheten. Was ist die Rolle der Propheten in Bezug auf das Gesetz? Sie klagen immer wieder ein vor dem Volk und den Mächtigen, dass die Gerechtigkeit Gottes, die im Gesetz verankert ist, auch gelebt wird und nicht mit Füßen getreten wird. Die Propheten treten immer wieder dafür ein, dass sie daran erinnern, Leute, lebt das, die Freiheit und die Barmherzigkeit, die im Gesetz enthalten sind. Es geht nicht nur um Formalitäten, es geht nicht nur um Gesetzlichkeit und Legalismus, sondern es geht darum, dass der Geist des Gesetzes bewahrt wird. Barmherzigkeit und Freiheit für das Volk und für den Einzelnen. Auch das ist etwas ganz Besonderes. Und auf diese Weise bleibt das Gesetz lebendig und entwickelt sich weiter und wird immer neu ausgelegt in die Wirklichkeit hinein. Das hat im Judentum eine große Tradition. Und wie war das bei Jesus? Genau das tut er selbst auch. Zum Beispiel durch Worte wie der Sabbat. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat durch den Mensch. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Lebt diese Vorschrift, diese Weisung so, dass sie Freiheit und Barmherzigkeit dient. Das Letzte. Mose ermahnt das Volk, dass es sich kein Bildnis von Gott macht und dass es keinen Götzendienst, Anbetung von Natur oder Geschaffenem betreibt. Was verbirgt sich dahinter? Lasst Gott Gott sein. Lasst ihn lebendig in eurer Mitte bleiben. Lasst ihn unverfügbar und doch nah bleiben und macht nicht auf etwas aus ihm, wo ihr ihn definiert und klein macht und verfügbar, sodass er in eure Pläne hineinpasst und in eure Vorstellungen. Lasst Gott Gott sein, größer als ihr es seid und weiter als eure Gedanken es sind. Ist Gott eigentlich für uns da oder sind wir für Gott da? Was würdest du sagen? Ist Gott für dich da oder bist du für Gott da? Beides. Genau so ist es. Zuerst ist Gott immer für dich da. Du bist immer Empfangende, Beschenkte. Aber etwas Ganzes wird daraus, ein Bund, wenn du dann verstehst, dass Gott dich ruft, zu seinem Volk zu gehören, damit das, was er will, in dieser Welt Gestalt gewinnt. So hat er Israel erwählt, damit eine erste Vorstellung davon in diese Welt kommt, wer Gott ist und wie Leben geht. Damit alle Menschen, alle Völker das sehen und hören, dass sie eingeladen sind. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Geschichte Israels, die die Israeliten ja selber überliefern und aufschreiben, voller Irrungen und Wirrungen ist, voller Versagen und falscher Wege. Genauso wie die christliche Geschichte, voller furchtbarer Irrtümer und dunkelster Kapitel ist. Aber vielleicht gehört das so. Gott hat diesen Weg gewählt, Menschen zu berufen, damit an ihrem Leben etwas von ihm sichtbar wird. Er hat die Israeliten als Erste erwählt. Und er ist weitergegangen über die Grenzen dieses Volkes hinaus und hat Menschen erwählt. Und er hat dich und mich erwählt, damit wir vielleicht auch voller Irrungen und Wirrungen trotzdem etwas erzählen und konkret leben davon, wer Gott ist. Amen.